Wenn ich so spreche, verstehen alle auch hinten? Ist gut? Danke. Eine Thema-Programmänderung, nämlich morgen Abend hätte ich ein Thema wie die Ernte auf der Erde in Bosheit und Dämonie überreif geworden ist. Da nun aber nach unserem Programm übermorgen früh unser lieber Heinz Schumacher sprechen wird, mit dem genau gleichen Thema, nur vielleicht ein paar Buchstaben anders, habe ich mich entschlossen, das Thema beim Beginn der Gerstenernte heute Abend, wie vorgesehen, zu bezeugen und dann aber morgen Abend in dem wunderbaren Büchlein Ruth den zweiten Teil noch geruhsam, wie es den wunderbaren lieblichen Texten würdig ist, morgen Abend dann den zweiten Teil, und der heißt dann so schön ergänzend, bis zum Abschluss der Weizenernte. Beim Beginn der Gerstenernte kehrte die Naomi mit der Ruth zurück. Und erst beim Abschluss der Weizenernte war dann diese Dienstbarkeit der Ruth in Herrlichkeit aufgegangen. Dann haben wir jetzt als erstes eine Projektion überschrieben, Feste Israels, falsch. Gott sagt, das sind meine Feste, die ihr Haus Israel beobachten sollt. Meine Feste. Und wir werden gleich verstehen, wenn wir die ersten Ordnungen auf dieser Darstellung gesehen, wahrgenommen haben, wie wunderbar die Ordnungen Gottes, die er an Sonne, Mond und Sternen festgelegt hat. Zweitens, wie die übereinstimmen, es ist immer eine dreifache Ordnung, übereinstimmen jetzt mit den Erntezeiten in Israel. Drittens, und wie die Himmelsordnungen, Sonne, Mond und Sterne und die Ernteordnungen mit den Festordnungen Israels übereinstimmen. Und jetzt kommt das Gewaltigste, wie auch diese drei verschiedenen, aber alle zusammengehörenden Herrlichkeiten in der Schöpfung unseres Gottes und in unserer Bibel in vollkommener Weise alle festgehalten sind.
Da kommt der Apostel Paulus und fasst alles zusammen. Der ersten Christus sind wir samt Haupt und Glieder. Dann die zweitens, die sein sind, wenn er wiederkommt, in großer Macht und Herrlichkeit, in Israel und Nationen. Und dann das Ende, wenn er, der Sohn, ein verherrlichtes All dem Vater übergeben wird. So, jetzt probieren wir mal. Ich zünde hier zuerst an. Hoffentlich alles noch.
Wie weit oder wie viel besser es wäre.
Ich glaube, das kann man gut sehen.
Ja, das ist nicht
schlecht. Kann man hinten sehen? Ja. Sonst machen wir noch hier vorne ein bisschen aus. Ja. Weiß da jemand Bescheid hier an der... Da gehe ich nochmal hin. Lass du für die Seite.
Liebe Geschwister, ihr braucht nicht alles lesen zu können, wenn ihr nur die vier Kolonnen mal seht, gell? Und jetzt die weitere Frage, ob hier schon Kontakt ist. Ist jetzt Kontakt da? Ist, wenn ich so spreche, genügt das? Wunderbar, dem Herrn sei Dank. So, es ist da noch eine Stange. Dankeschön. Ja. Oh, ja, wunderbar. Also, ihr seht auf den Schatten der Stange, wenn ich deute hier. Erste Kolonne, Ordnungen des Ganges von Sonne, Mond und Sterne. Zweite senkrechte Kolonne, etwas olivgrün. Das sind nun die Saatzeiten Israels. Und hier sind die Festzeiten Israels. Und hier das ganze Gewaltige, was die Sterne hier anzeigen, bestimmt das, was bei der Ernteordnung in Frage kommt. Wie genau die Gerstenernte übereinstimmt mit dem Fest des Passa, wo das Lamm geschlachtet wird und dann eine Erstlingsgabe dargebracht wird, das ist das Fest, auf das Paulus Bezug nimmt. So lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Passahlamm, Jesus Christus, ist geschlachtet. Nicht mit gesäuertem, sondern mit ungesäuertem Brot. Fege den alten Sauerteig aus. Warum zögere ich einen Moment weiterzufahren? Weil Paulus unter altem Sauerteig, entschuldigt, ja, das Gesetz vom Sinai versteht, nach dem Galaterbrief. Er fährt dann weiter und spricht dann von einem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit und von einem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer, der Heuchler. Ja, den haben wir ausgefegt, auszufegen. So. Hier, erstens, Fest des das Passafest, Schlachten eines Lammes, eine Erstlingsgabe ist da zu bringen und eben dann die ungesäuerten Brote. So. Und wie gesagt, Paulus reserviert dieses Fest genau bis an die Details. Wer die Bibelstellen, die sind angegeben hier, aber ich will ja hier kurz machen, die sind so wunderbar, dass alles, was Golgatha für uns bedeutet, da im Alten Testament in Einzelheiten, in langen Versen so beschrieben ist, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen können, wie der Geist Gottes dieses Fest hier, das erste im Jahr, dreimal im Jahre sollen alle Menschen vor mir erscheinen, zu den dreierlei Festen. Passa, das ist dann das Fest der Sabbate, 7 Wochen, 7 Mondviertel später. Das ist dann hier, während denn das Passa ja dann Golgatha geworden ist, so wie Gott diese Festordnung dann verstanden hat, ein wirkliches Lamm geschlachtet und eine Erstlingsgabe dargebracht hat. Und diese Erstlingsgabe sind wieder wir. Das griechische Wort in Römer 8, wo die Rede ist von Erstlingen, sind wir. Da heißt es, eine Apache ist eine Erstlingsgabe, sind wir, die vielen. So wie wir ein Leib sind in Christo, aber viele Glieder haben und noch mehr, die kleinsten Bestandteile unseres Leibes, so ist auch eine Garbe eine Einheit, aber besteht aus vielen Ähren und noch mehr Kernen. Gut. Bedeutet alles. Ja, und jetzt hier Stellung von Sonne und Mond. Ordnung Gottes, glaube ich in 3. Mose 23. Zuerst habt ihr im Frühjahr Tag und Nacht gleiche abzuwarten. Und dann sollt ihr nach Tag und Nacht gleiche den ersten Neumond beachten. Und von diesem ersten Neumond nach Tag und Nacht gleiche sollt ihr 14 Tage zählen. Was ist denn am Himmel 14 Tage nach Neumond? Dann ist Vollmond. Ich darf ja nur noch schnell sagen, genauso wie die Sonne am Himmel das Zeichen ist für Gott. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und für Christus, dessen Angesicht immer leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft und so weiter. Die Sonne der Gerechtigkeit ist aufgegangen im immer Christus. So ist der Mond das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. Und eigenartig, er hat den Mond gemacht für die Festzeiten. Das hebräische Wort Moadim, das sind die Festzeiten in Israel, den Mond gemacht, den Beherrscher der Finsternis. Ja, so etwas, ja bitte. Wer hat denn dafür gesorgt, dass das Lamm geschlachtet wird? Ja, der Beherrscher der Finsternis. Sein Zeichen ist der Mond. Was ist denn Vollmond? Maximale Herrschaft des Beherrschers der Finsternis, des Vollmond. Da wurde ein Lamm geschlachtet. Es ist, glaube ich, oben ein Büchlein von Bruder Muhl. Da ist genau, also heißt biblische Bedeutung der Sterne. In gewaltig präziser Übereinstimmung zwischen Gang am Tag von Golgatha, in der Nacht, da er vor alle die Räte geführt und vor Pontius Pilatus geführt wurde und so weiter, was da alles passiert ist, genau. 14. Es war der 14. Tag ab Neumond. Die Sonne geht blutrot unter und der Vollmond steigt auf der anderen Seite. Also die Sonne im Westen hier, geht die Sonne blutrot unter. Und der Vollmond steigt herauf, genau in dem Moment, wo die Sonne untergeht. Die Sonne sinkt immer tiefer, bis zum Tiefpunkt um Mitternacht. Und Punkt Mitternacht beherrscht der Mond die volle Situation. Und da war Jesus vor den Hohen Rat geschleppt und vor den Pontius Pilatus und weiß was alles. Und am anderen Morgen dann, als Christus am Kreuz hing, verfinsterte sich die Sonne. 3 Stunden lang. Punkt Mittag. Um 9 Uhr wurde er ans Kreuz geheftet. Die Sonne steigt noch hoch. Und jetzt Punkt Mittag, 12 Uhr bei uns, verfinstert sich die Sonne bis um 3 Stunden. Da hat ein Astronom ausrechnen wollen, wann in Jerusalem eine Sonnenfinsternis stattgefunden hat, um dann Golgatha zu bestimmen. Ja. Der Herr Jesus würde dem weisen Herrn wieder einmal sagen, du irrst, denn du kennst die Schrift nicht. Denn kann bei Vollmond eine Sonnenfinsternis stattfinden? Kann nur bei Neumond stattfinden? Nein. Da hat eben, weil die Sonne das Zeichen für Christus ist, nicht, der jetzt in die Macht der Finsternis übergeben war, ringsum umgeben von Heerscharen Satans und aller Dämonie der ganzen Schöpfung, ja, ist dann richtig, wenn Gott, und da verfinsterte die Sonne sich, so, um genau anzudeuten, nicht, und dann die Erdbeben und alles, was Gott dann noch hinzugefügt hat. Also, hier, genau, diese Tag, diese Stunden, 2 Tage um Golgatha herum, genau Stellung von Sonne und Mond, bis auf kleinste Einzelheiten. So. Dann 7 Sabbate später ist die Weizenernte. Jetzt haben wir von Anfang der Gerstenernte bis zum Ende der Weizenernte. Und das sind nach dem Gesetz 7 Sabbate, deshalb heißt es, dieses Fest im Neuen Testament ist dann das Pfingstfest geworden, das Fest der Sabbate, 7 Mondviertel später. Und hier die Weizenernte. Eigenartig, dieses Fest der Sabbate im Alten Testament hat Gott im Neuen Testament zum Pfingstfest gemacht. Eben genau 50, nicht? 40 Tage nach Golgatha geschah was? Die Himmelfahrt. Und 10 Tage später, 49 Tage, 7 Sabbate, war der 50. dann Pfingsten. Und Pfingsten ist ja ein Quatsch, hat gar keinen Sinn. Hat Pentekoste, das heißt der 50. Tag, war Pfingsten, und da heißt jetzt hier Hab keine Angst, ich bin gleich hier am Ende. Aber die Bemerkung dürfte noch interessant sein. Während denn bei uns gilt keinerlei Sauertag, alles ausfegen. Den Alten sowohl wie jede Art von Schlechtigkeit ausfegen, heißt es da, ihr sollt, da ist ein Lamm und eine Gabe und da sind mehrere bis viele und ihr sollt Brot essen gesäuert. Hat mir ein Bruder einen Brief geschrieben, jetzt soll ich mal ihm erklären, warum auf einmal Sauerteig da Vorschrift ist, ausgerechnet beim Pfingstfest. Sauerteig. Müssen die mit dem Brot essen? Warum? Weil Paulus recht gesehen hat, alter Sauerteig, das Gesetz vom Sinai. Anstatt dass die am Pfingsten jubiliert hätten, Christus hat uns frei gemacht, losgekauft vom Gesetz vom Sinai. Wir sind dem Gesetz überhaupt nicht mehr schuldig. Kommen die her, die frommen Juden, Tausende, Zehntausende Juden, gläubig an den Herrn Jesus und alle Eiferer für das Gesetz, für dessen Loskauf Gott den gleichen teuren Preis an die heiligen Engel bezahlt hat, wie er dem Satan ausgehändigt hat zur Freilösung der Seelen im Totenreich. Aha. Wir, Israel, die Nationen, die Erstlinge, die 144.000 und Nationen und hier das Dritte, das die Feste im siebten Monat als dritte Festordnung, erste, zweite, dritte, das da lassen wir heute Abend noch. Die Einsammlung am Ende des Jahres, nämlich bei, ja, das muss ich noch schnell sagen. Israel hat zwei Jahresumläufe, die sich überschneiden. Das Fest und religiöse Neujahr beginnt, wie wir gesehen haben, im Frühjahr. Endet wieder im Frühjahr. Beinhaltet aber die drei Feste, die drei Festordnungen, die drei Ernteordnungen. So. Das politische, militärische Jahr Israels beginnt wann? Wann feiern dann die Juden großartig Neujahr? Im siebten Monat, also gerade. Sechs Monate vom Frühjahr. Ne? Dann kommt der siebte Monat und am ersten des siebten Monats ist Posaunenfest und am zehnten ist Yom Kippur und gerade nachher schließt das Laubhüttenfest an und so weiter. Also, diese dritte Festordnung konnte Israel nicht mehr erleben, weil sie hier den Messias verworfen haben. Also das ist, bedeutet aber dann, alle Massen von denen hier, wir als Erstlinge sind Garantie, dass einmal alle Menschen gerettet werden. Hier, diese Erstlinge hier sind Garantie, dass einmal alle Nationen gerettet werden und hier ist Garantie, dass einmal die ganze Schöpfung gerettet wird. Das sind die großen Festordnungen und das geht alles genau nach Stellung von Sonne, Mond und Sternen. Also jetzt wissen wir, warum unser Osterfest, Karfreitag und Ostern sich jedes Jahr innerhalb einem Monat verschiebt. Einmal Anfangs April, einmal Ende April, manchmal Mitte April, weil genau nach der Stellung von neu, dem ersten Neumond nach Tag und Nacht gleiche. Und das verschiebt sich am Himmel, da ist der Originalchronometer Gottes davon, so. Und nach dem Chronometer alle Festordnungen, alle Ernteordnungen und alle Festordnungen und dann die großen Bedeutungen für das ganze All. So, jetzt können wir hier auslöschen. Also jetzt kommt das so.
Jetzt kann ich nochmal sprechen.
Vom Beginn der Gerstenernte bis zum Ende der Weizenernte. Jetzt haben wir doch eine bestimmte Ordnungsvorstellung. Unser Gottes Wort, herrlich. Bitte?
Nein, das ist hier. Reicht so. Aber hier wird ein bisschen Licht kriegen.
Wir merken schon, in Bezug auf unser Thema, vom Beginn der Gerstenernte bis zum Abschluss der Weizenernte, handelt es sich um das wunderbare Büchlein Ruth. Und dieses Büchlein Ruth besteht aus 4 Kapiteln. Dieses Büchlein Ruth ist unter allen Büchern unserer Bibel, unseres Gotteswortes, ein Idyll. Oder das Idyll. Wisst ihr, was ein Idyll ist? Auf dem Land, schöne Landschaft, schöne Gegend, ein friedliches Dorf, und da läuten die Kirchglocken und die Kinder spielen und die Vögel zwitschern und alles könnte nicht lieblicher sein. Das ist idyllisch. Und so haben wir in unserem Buch Ruth 4 Kapitel. Erstes Kapitel dürfen wir überschreiben: Auswanderer und Rückwanderer Idyll. Herrlich. Zweites Kapitel: ein Ernte-Idyll. Also, ich kann nichts dafür. Aber wenn das Herz voll ist, nicht, geht nicht nur der Mund über, sondern dann leuchtet auch da vorne das Angesicht. So, so, so wunderbar lieblich, was wir da lesen, was geschieht, was gesprochen wird. Also, wir sind beim Ernte-Idyll. Die Ruth, dann kommt der Boas. Die Ruth. Boas entdeckt. Und dann kommt das Stadttor-Idyll. Ah nein, halt, das Buch habe ich. Aber Bruder Wohl, wie kannst du das Interessanteste vergessen? Als Dritte, das ist doch das Gerstentennen-Idyll. Gerstentennen-Idyll. Heieieiei. Das ist aber nichts für die ganz Frommen. Warum?
weil sie so fromm sind, dass sie schon Dinge meinen sehen zu müssen. Beim Gerstentennen-Idyll, die eben nicht vorhanden sind. So fromm sind die. Wer waren denn die Frömmsten zur Zeit Jesu? Fangen wir beim Frömmsten an, der Reihe nach, der hohe Priester. Dann kommen die gewöhnlichen Leviten und dann kommen die Gesetzeslehrer und dann kommen die gestrengen Pharisäer und dann kommen die halb ungläubigen Pharisäers. Wie heißen die? Sadduzäer, ja, und so weiter und so weiter. Ja. Und vor Gott war wer der Frömmste von allen? Der hinten im Tempel stehen blieb und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Das war vor Gott der Frömmste. Vor Gott. Also, Tennen-Idyll, und jetzt kommt das Stadttor-Idyll. Eine wunderbare Handlung dieses Mannes Boas. Der in einer ihm allerheiligsten und würdigsten und erwünschtesten Sache lässt er einem anderen Blutsverwandten den Vortritt, wenn der die verstorbenen Erben, die Söhne der Naemi, das Land gut kaufen will, sagt er: Ja, ja, ich kaufe das. Dann sagt ihm aber Boas: Dann bist du nach dem Gesetz auch verpflichtet, die Ruth zu heiraten. Merkt ihr, war das für den Boas nach allem, was schon Allerliebstes geschehen ist und gesprochen worden ist, eine Herzenssache, die Frage: Ja, kann ich die Ruth, komme ich überhaupt dazu? Weil noch einer da ist, der nach dem Gesetz vor mir kommt. Und wie der hört, ja, dann müsse er die Ruth noch heiraten. Dann sagt er: Nein, da kann ich nicht lösen. Also, was das Wort Goel, Löser oder Erlöser. Boas ist da, wie wir jetzt dann sehen werden, ein wunderbarstes Modell von Christus als den großen Erlöser. Boas. Denn wenn ich die Ruth auch heiraten müsste oder würde, nicht nur das Land kaufen, dann würde ich meine eigenen Interessen geschäftlich, das verstehen wir jetzt nicht, aber so ist es, durchkreuzen. Da würde ich mir selber schaden. Ne? Also, der hat also lieber auf die Erfüllung der Schwagerehepflicht verzichtet, weil er wusste, wenn er dann die Ruth geheiratet hätte und die ein Kind bekäme, wäre das nicht, wird das nicht eingetragen als sein Kind, sondern als Kind des Verstorbenen da in den Gefilden Moabs. Ein Sohn der Naemi, der dort gestorben und begraben worden ist. Und dann das wunderbare Ende, jetzt als Überblick. Dann kommt es dann, weil der dann verzichtet hat, im Stadttor, da sind 10 Älteste, hat er gerufen, und alles Volk, das gerade da war, die waren dann Zeugen, dass der eine da verzichtet hat auf das Erbe und die Heirat der Ruth und so weiter.
Und dann kommt es zur Verehelichung von Boas und Ruth. Und siehe da, dann heißt es an einer Stelle ganz kurz. Und Ruth wurde das Weib des Boas. Und jetzt heißt es, wurde das Weib des Boas und er ging zu ihr ein. Bitte, jetzt. Nicht vorher. Ganz saubere Sache. Und sie wurde schwanger und sie gebar. Oh. Und das Büblein, das da geboren wurde, war in den Augen aller Nachbarinnen der Naomi, also der Schwiegermutter von Ruth, so geachtet, ja, du Naomi, jetzt hast du ja noch einen Enkelbuben bekommen und das ist ja so wunderbar. Und dann erlaubten sich die Nachbarinnen, dem den Namen zu geben. Und was habt ihr dem für einen Namen gegeben? Dem Sohn der Ruth und des Boas? Obed, das heißt Knecht. Knecht. Und dann heißt es ganz kurz und bündig, und Obed zeugte den, wie heißt der Vater von David? Ja. Der Obed zeugte dann den Vater von David. Also war die Ruth Stammmutter von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Sind das Dinge? Das sind wunderbare Dinge. Der Mann Boas. Da lesen wir an einer Stelle in den Chroniken, in den Geschlechtsregistern der Bibel, dieser wunderbare Mann Boas erschreckt nicht. War ein Sohn der Tamar. Halt. Nein. Das kommt auch noch. Dieser wunderbare Boas, ihr versteht, der richtige Name hat auch zwei A. War ein Sohn der Rahab. Und wer war denn die Rahab in Jericho? Wer war das für eine fromme Dame? Die Hure von Jericho. Also, dieser wunderbare Mann Boas, der reichste, würdigste, angesehenste Mensch in der ganzen Gegend von Juda, Bethlehem, Juda, dieser Boas, war ein Sohn dieser Rahab, dieser Hure von Jericho. Ja, liebe Geschwister, was sollen wir hierzu sagen? Das wird ja so langsam unheimlich, unfromm. Wisst ihr was? Da schlagen wir lieber gerade das Neue Testament auf. Gott bitte, Kapitel 1, die ersten Verse lesen.
Matthäus, ja?
Matthäus.
Das Geschlechtsregister.
Ja. Matthäus 1, die ersten Verse lesen bitte.
Komm. Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serah von der Tamar.
Ah, jetzt.
Von der Tamar.
No, bleiben.
Juda zeugte wen?
Seres von der Tamar. Juda aber zeugte Peres und Sera von der Tamar.
Wer war die Tamar? Seine Schwiegertochter. Also, sind wir im Neuen Testament, gell? Aber die Schwiegertochter war schon Witwe und er war auch Witwer. Dann ist nicht so schlimm. Ne? Ah. Also, von zwei Söhnen ist hier die Rede. Und jetzt haben wir, dass da zwei Söhne gezeugt worden sind durch Juda, den Stammvater der Juden, mit dieser Rahab. So, weiter.
Peretz aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nahson, Nahson aber zeugte Salma, Salma aber zeugte Boas.
Salma ist der Vater von Boas und der hat wen geheiratet?
Von der Rahab.
Von der Rahab. Aha. Ja, was sollen wir jetzt hierzu sagen? Geht das überhaupt an, den Boas als wunderbares Modell für Christus hinzustellen, wie der Bruder Mul das wagt, wenn er ein Sohn von dieser Hure ist? Da, nicht? Weiter. Ah, nein, halt. Ne? Wo kommt denn der Name dieser Rahab, der Hure von Jericho, noch vor in unserer Bibel? Durch Glauben kam Rahab, die Hure von Jericho, nicht mit den Ungläubigen um, sondern weil sie die Kundschaft versteckt hatte und dem Gott Israels mehr glaubte als die Juden selber. Die haben ihn ja verworfen. Gehört sie zu den Glaubenshelden Gottes in Hebräer 11. Jetzt weiter. Also, wir sind ja im Neuen Testament. Ne?
Salma aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth.
Obed aber also, zeugte jetzt die Ruth, was ist denn die Ruth? Eine Moabiterin. Ja. Verflucht sei Moab. Nie komme ein Moabiter in die Gemeinschaft Israels. Bis ins, weiß ich, wie viel das Armer, 30. Glied, darf kein Moabiter in die Gemeinde Israels kommen. Verflucht sei Moab. Wie viel? Ah, bis ins 10. Glied, danke schön. Aha. Kein Moabiter. Es ist also diese Ruth gehört zu denen, die nicht da kommen, nach Israel kommen dürfen. Und der Boas heiratet dann gerade die von Moab. Ja. Hätte der Boas in Israel, in Juda keine lieblichen Bräute gefunden, ohne Zweifel. Ne? Aber
sie gefiel ihm
aber. Bitte?
Sie gefiel ihm aber.
Ja. Ja, jetzt bitte. Also ich, das ja die Schrift genau nimmt und die Juden auch es alles genau nehmen, kein Moabiter bis ins 10. Glied soll je in die Gemeinde Israels kommen. So. Hatte ich gesagt, gut, einverstanden, aber es steht ja nicht keine Moabiterin. Gell, Bruder Mohl, du bist auch ein wenig schlau, aber sonst nicht. Ja. Weiter.
Obed aber zeugte Jesse, Jesse aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah.
Aha. Wer erscheint jetzt? Wer erscheint jetzt? David aber zeugte Salomo von der des Uriah. Ist das auch so eine Geschichte? So eine Formel. Und dieser David wird genannt der Mann nach dem Herzen Gottes. Entweder stimmt's bei unserem Gott nicht oder bei uns. Zu was wollen wir stimmen? Keine Frage. Umso verächtlicher die Dinge nach dem Wort laut, wie unsere fünf Sinne, die alle verfinstert sind, es verstehen können und abgelehnt werden, umso wunderbarer hat ausgerechnet der Heilige Geist in diesen von den Frommen abgelehnten, weiß was für Dingen, ja, wovon das Alte Testament voll ist und das Neue nimmt genau Bezug auf diese Alten und das Neue nimmt diese Alten noch in Schutz, wie die Frommen verwerfen. Umso wunderbarer, herrlicher sind die vom Heiligen Geist in diesen Geschehnissen, in diesen Personen, in diesen Namen verborgenen Gotteswerte. Anbetungswürdig. Herrlich. Und drum sind wir, ich bin jetzt im nächsten Monat beginne ich mein 90. Lebensjahr. Durfte mit etwa 20 Jahren zum Glauben kommen. Und wunderbar, es ging dann bei mir nicht lang, dass ich genau diese göttliche Art Geschichten zu schreiben, niederschreiben zu lassen. Von Mose, 1. Mose, bis letzter kleiner Prophet, Neuen Testament, niederschreiben zu lassen. Voll Widersprüche, ja, da, vor Gott umso wunderbarer, die Widersprüche. Und die unheiligen und diese schrecklichen Verirrungen, nach dem Fleisch, ja, die Bibel festhält, was der Heilige Geist da drin verborgen hat, illustriere ich mit dem biblischen wertvoll wertgeachteten Fassungsmittel für diese unheimlichen Dinge in der Bibel. Und dieses Ding heißt S-C-H-A-T-T-E-N, Schatten. Was ist denn ein Schatten? Oder was sagt die Schrift über Schatten? Paulus: So richte euch nun niemand über Speise oder Trank. Dabei gibt es so dicke, fromme Bücher, was ein Gläubiger nicht essen und nicht trinken soll. Und schon Jesus unter Gesetz sagt, was durch den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Alles. Schatten. Beste Illustration. Oh, jetzt gucke ich mal auf die Uhr.
Vor halb neun.
Was? Noch nicht mal halb neun?
Aber fast. Wir sind ganz dicht dran.
Was?
Wir sind dicht dran. An halb neun.
Um halb neun ist was?
Könnte man Schluss machen. Man kann noch 5 Minuten überziehen.
Hast du notiert? Liebe Geschwister, ich bin ja nicht gewohnt, auf die Uhr zu gucken. Aber heute gucke ich auf die Uhr. Ich konnte nämlich nicht um 7:30 beginnen mit Reden, sondern erst so 7:45.
So kann man es natürlich auch sagen. So kann man es auch sagen.
Also schön, gut. Schatten. Richte euch niemand über Speise oder Trank. Oder in Ansehung eines Festes, oder von Neumonden oder Sabbaten und dergleichen allem. Da sind wir ganz frei. Denn alle diese Dinge im Alten Testament sind alles nur Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Oh, oh, oh. Stimmt es jetzt? Dann wird gleich das ganze Alte Testament gemeint. Nur eine ganz dunkle, wesenlose Angelegenheit, das ganze wunderbare Alte Testament. Verglichen mit dem, was der Heilige Geist da in diesen Worten und Geschehnissen im Alten Testament da hinein, in die dunklen Sachen hinein verborgen hat. Schatten. Gut. Damit ich es ja nicht vergesse. Jetzt kommt ein Wort des Salomo, dessen Weisheit weiser war als alle weisen Söhne des Ostens. Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens, so groß wie der Sand am Ufer der Meere. Ja. Und jetzt sagt dieser Salomo, im Schatten die Weisheit. Was ist ein Schatten? Wir hatten 7 Kinder, wohnten da, wo unsere Anni daherkommt, im Zieltal. Und einen schönen Sonntag, da schien die Sonne, kamen die Geschwister Eck mit ihren Kindern noch zu uns. Und da haben wir gesagt, ja, da müssen wir in unserem Garten mit den Kindern Spiele machen. Nicht wahr? Gut, ein Spiel war so, musste einer in die Wohnung, die anderen haben irgendeinen Gegenstand oder etwas bestimmt, was dann der Betreffende, der wieder kam, mit indirekten Fragen möglichst bald dann erraten musste. So, gut. Jetzt sagten die Kinder einmal, ja, jetzt soll auch mal der Papa, einer Papa da reingehen. Ne? Gut, dann hat der Vater Theo Eck, der hat gesagt, gut, dann gehe ich mal rein. Dann habe ich gesagt, Kinder, also diesem Oberingenieur bei Braun-Pouvere in Baden-Schweiz, ne, dem müssen wir eine ihm würdige Frage oder eine Sache stellen. Problem. Wisst ihr was? Der muss, weil die Sonne so schön scheint, der muss seinen eigenen Schatten erraten. Jetzt kommt er. Ist es ein fester Körper? Nö. Ist es eine flüssige Sache? Nö. Was bleibt nur noch übrig? Ist es eine gasförmige Sache? Nö. Was? Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Entweder fester Körper, flüssig oder gasförmig. Das sind die drei Möglichkeiten. Der rät und rät und rät. Kommt einfach nicht auf. Und dann stellt er die Frage, sehe ich es? Die Kinder lachen, ja, ja, du siehst es. Also, nein, also, unmöglich. Und wir ihm dann gesagt haben, du, das ist dein Schatten. Ist der gasförmig, flüssig oder fest? Aha. Was ist ein Schatten? Ich habe bis heute keine bessere Definition, also Erklärung, kurz gefasst, gefunden als ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Gibt es im Alten Testament dunkle Angelegenheiten? Im Neuen Testament auch noch? Aha. Und jetzt verstehen wir, was hat Gott gemacht? In den Schatten, das sind alle Schatten im Alten Testament, alles dunkle Angelegenheiten, auch was wir noch für schön und herrlich halten, gemessen an dem, was die Schatten, ja, wann entsteht denn ein Schatten? Wenn einer im Lichte wandelt und sonst nicht. Oh, oh, oh. Aber zwischen einem Schatten und dem Körper, der den Schatten wirft, stimmen nur zwei Dinge überein. Erstens, nur, sag mal, auf dem Boden, mein Schatten, wenn die Sonne hier scheint, nur die Umrisslinien sind beim Schatten sichtbar vom Körper und zweitens nur die Bewegungen, sonst nicht. Also im Schatten, dunklen Angelegenheiten, hat Gott seine ganze Weisheit verborgen. Haben wir einen eigenartigen Gott, der spricht zu den Frommen, damals zu Israel, merkt euch, eure Gedanken sind nicht frommen Gedanken, sind nicht meine Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure frommen Wege. Ist unser Gott ganz anders als die ganz Frommen? Ganz anders. Wer bereut jetzt, dass er auf die Langensteinbacher Höhe gekommen ist, um seine Frömmigkeit noch bestätigt zu finden? Ist wenigstens hat keiner den Saal verlassen bei der Gelegenheit. Ja, jetzt ist Zeug. Also wir freuen uns auf morgen Abend. Noch die Frage, liebe Geschwister, da sind noch eine Anzahl von dem, was wir gesehen haben, die lege ich dort auf, die könnte man aber, bitte, wer schon eines hat zu Hause, soll es denen lassen, die keines haben. Nochmal schöne Anzahl.
Wollen wir noch stille werden zum Gebet? Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Ordnung bist. Du hast alles so wohl, wunderbar geordnet, Herr, dass wir nur staunend davor stehen. Danken dir für deinen wunderbaren Heilsplan, die du dich Menschen, Herr, durchführen lässt. Wir wissen aber auch um viele Geheimnisse, Herr, die du bewusst verborgen hältst. Und das ist sicher gut so. Wir brauchen nicht alles zu wissen. Entscheidend ist, dass wir dich in unserem Herzen haben, dass wir fest im Glauben Jesu Christi stehen. So danken wir dir auch für diese Stunde und dass immer wieder zum Ausdruck kommt, Gott der Allmächtige, der höher ist als alle Vernunft. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke dir, dass wir dies so verstehen und auch die Abläufe des Heilsplanes doch einigermaßen wissen dürfen. Denn das stärkt den Glauben, das prophetische Wort. Und darauf sind wir angewiesen und du beschenkst uns hier immer reichlich. Und dafür nimm von Herzen Dank. Amen.
Darf ich noch mal einen Satz nur sagen? Ja?
Im Hinblick auf das Thema, das ich heute Morgen behandelt habe, menschlich-teuflische Höhen, göttlich-geistliche Höhen, wird hier deutlich, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Sünder nimmt er, um mit Sündern
die er dann allerdings in die Funktion hineinnimmt. Damit bringt er dann die ganze Schöpfung wieder zum Ziel. Nicht über die jetzigen Höhen, Majestäten und Gewalten, die dürfen irgendwo auch dienen, aber uns hat er erwählt. Und alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, Gott zur Verherrlichung durch uns, die wir da ganz unten waren. Die hat er geheiligt und geadelt. Ist das was Wunderbares?
Amen. Ja. Okay.